Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Lernen.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute habe ich sogar zwei Gäste. Ich freue mich auf einen Trialog zum Thema Lernen. Margret Rasfeld hat seit 2007 die Evangelische Schule Berlin Zentrum aufgebaut und mit ihrem Team zu einem sogar international beachteten und inspirativen Modell gemacht. Ein Zitat von der Website: Es gehe darum, allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und zuzutrauen, gemeinsam trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit in einer Schule zu lernen und zu leben, die Sinn und Begeisterung stiftet. Wow, so eine Schule hätte ich auch gerne besucht. 2012 hat Margret Rasfeld die Initiative Schule im Aufbruch mitbegründet, um ihre Erfahrungen bundesweit zur Verfügung zu stellen. Ein anderer Mitgründer ist Professor Gerald Hüther, einer der bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum. Er schaut aus neurobiologischer Sicht auf das Lernen und sagt, dass in jedem Menschen großartige Potenziale stecken, und kritisiert, dass die gängigen Schulformen und Bildungsformate eher verhindern, dass sie sich entfalten können. Herzlich willkommen, Margret. Herzlich willkommen, Gerald.
Hallo.
Hallo.
Weil wir alle auf einer Schule waren, glauben wir auch alle zu wissen, was Lernen ist. Und als ich dieses Gespräch vorbereitete und Texte von euch beiden las, bin ich unsicher geworden. Deshalb meine Frage, vielleicht zunächst an Margret: Was ist aus Sicht einer innovativ denkenden Pädagogin eigentlich Lernen?
Jedes Kind möchte lernen. Das sehen wir ja, wenn wir ein Kind beobachten. Und jeden Tag lernt ein Kind dazu, durch Ausprobieren, durch ja was nachmachen vielleicht auch, was es gesehen hat. Und Lernen ist eben dann der nächste Schritt. Ich habe es geschafft. Und für Lernen brauchst du Interesse. Und Lernen bedeutet auch Lust. Lernen ist mit Lust verbunden und mit Freude, wenn ich jetzt etwas Neues kann oder mir angeeignet habe. Dann habe ich etwas gelernt. Wenn ich mit Lust, Freude und Interesse eigenen Fragen und Wünschen nachgehe, ja, dann weiß ich und kann ich mehr als vorher.
Gerald, aus neurobiologischer Sicht, was ist Lernen und was geschieht dabei im Gehirn?
Ich bin ja von Hause aus Biologe. Das macht die Sache noch viel spannender, weil ich als Biologe sagen kann, dass Lernen eine Grundeigenschaft oder ein Grundmerkmal alles Lebendigen ist. Lernen können auch Zellen, also einzelne Zellen. Ein Pantoffeltierchen zum Beispiel kann lernen und eine Pflanze kann lernen und Mensch kann auch lernen. Aber um das Ganze noch rund zu machen, eine Familie zum Beispiel als Ganzes kann auch was lernen. Ein ganzes Lehrerteam kann was lernen und eine ganze Gesellschaft oder eine ganze Kultur kann was lernen. Das heißt, Lernen ist überhaupt nicht das, was wir in der Schule da so betreiben, sondern das ist das, was das Leben in seinem eigenen Entfaltungsprozess macht. Es lernt, wie es geht. Und deshalb ist das Lernen untrennbar mit dem Lebendigen verbunden. Und das bedeutet, wenn man die Freude am Lernen verliert, verliert man auch die Freude am Leben. Und das macht das ganze Problem jetzt wirklich sehr tiefgreifend. Weil dann muss man sich fragen, ob das, was in der Schule passiert, denn wirklich dazu beiträgt, dass die Freude am Leben und am Lernen zumindest erhalten bleibt.
Also mir hat einiges, was in der Schule passiert ist, die Freude gründlich ausgetrieben, obwohl ich dann ein guter Schüler war. Ich würde gerne euch beiden nochmal fragen: Offensichtlich ist echtes Lernen mit einer Transformation, mit einer Verwandlung verbunden. Aber was ist genau der Unterschied zwischen, ich habe eine Information bekommen und kann die einfach wiedergeben, und ich habe etwas gelernt, was mich tatsächlich verändert, Margret?
Schön, Gerald, wie du das erklärt hast. Und du hattest so ein wunderbares Lächeln, als du erzählt hast. Lernen ist etwas Kognitives und Emotionales. Also Lernen hat auch immer eine emotionale Komponente, die auch mit abgespeichert wird. Und wir lernen durch Erfahrungen. Ich glaube, dass wir am besten lernen, wenn wir diese Erfahrungen auch reflektieren oder mit einem Gegenüber im Dialog und austauschen. Dann sind die tiefergehender, weil ich mir über etwas bewusst werde.
Daran würde ich gerne anknüpfen und Gerald fragen: Lernen ist eben ein sehr umfassender Prozess, der auch in Gemeinschaften stattfindet. Aber die herkömmliche Form, wie wir Lernen verstehen, ist immer noch, das ist was Individuelles. Ich lerne, mein Gehirn lernt. Verstehen wir da was falsch? Ist Lernen vielleicht viel eher ein sozialer Vorgang?
Bleiben wir noch einen ganz kleinen Augenblick auf dieser individuellen Ebene, weil man dann diesen Transformationsprozess besser beschreiben kann. Das, was Margret eben beschrieben hat, ist ja, dass eine Erfahrung irgendwie in diesem Menschen verankert wird. Also im Hirn, wie wir meinen. Und das heißt, es ist beim Lernen immer so, dass aus einer geistigen Erfahrung, die man da macht, eine Struktur wird.
Was meinst du mit Struktur?
Im Hirn heißt das eine neue Vernetzung. Also wenn ich die Erfahrung mache, dass ich von anderen Menschen gewertschätzt werde und dass die mir sagen, wie schön ich singen kann, entsteht in meinem Hirn eine Vernetzung, die dazu führt, dass ich daran glaube, dass ich ein guter Sänger bin. Das bringt mich wieder dazu, dass ich noch lieber singe als vorher schon. Und das führt dazu, dass diese Vernetzung in meinem Hirn immer besser wird und damit wird auch die Regulation meiner Stimmbänder und die Bewegung, die Atmung, die ich ausführe als körperliche Begleiterscheinungen des Singens, dass die auch immer besser werden. Und deshalb ist das Lernen nicht nur ein emotionaler und ein kognitiver, sondern auch noch ein körperlicher Prozess. Weil am Ende bin ich ein Sänger. Das habe ich gelernt. Auf allen Ebenen.
Du betonst ja sehr stark eben auch die emotionale Komponente. Ich kenne den Satz von dir, Begeisterung ist Dünger fürs Hirn. Das heißt also, bestimmte neuronale Prozesse, die von Emotionen ausgelöst werden, verstärken das Lernen. Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe damals einfach nur versucht, deutlich zu machen, dass man nichts lernen kann, wenn es einem nicht unter die Haut geht. Dann geht das hier rein und da wieder raus und da bleibt im Hirn nichts verankert. Und deshalb muss der Lernstoff auf irgendeine Art und Weise emotional aufgeladen werden. Das heißt, das muss uns berühren. Und da sind wir schon wieder auch auf einer körperlichen Ebene. Und in Wirklichkeit ist es so, dass wir diese unselige Trennung zwischen kognitiven und emotionalen Prozessen als künstliche Trennung dringendst überwinden müssten. Es geht nicht um entweder Kognition oder Emotion, sondern im Lebendigen, auch im Lernprozess und auch im Gehirn ist immer beides aufs Engste miteinander verbunden.
Ich würde die Frage gerne nochmal wiederholen, was das soziale Lernen angeht, an Margret. Also du hast es ja auch gesagt, dass das Lernen doch ganz offensichtlich etwas ist, was gar nicht so in so einer Kapsel stattfindet, sondern was im Austausch eben zwischen Menschen geschieht, ganz offensichtlich. Was ist da deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass Kinder sich sehr gerne engagieren, wenn sie sich für etwas begeistern, dass sie anderen helfen möchten, dass sie dabei strahlen und sich freuen. Und wie wichtig das Soziale ist, in der Schule sehen wir jetzt in der Pandemie, wie die Schule vermisst wird, aber nicht wegen des Lernstoffes, sondern wegen der sozialen Gruppen und wegen der Freunde und wen ich da so treffe. Und wenn Kinder sagen, sie gehen gerne in die Schule, dann ist es nicht wegen des Unterrichts und weil ich da so viel spannende, tolle Sachen lerne, sondern wegen der Freunde und was wir da so anstellen miteinander und was ich da alles über mich selber lernen kann und erfahren kann.
Lernen mit Freude, das klingt ja für manchen so nach Spaßgesellschaft. Und das Vorurteil lautet doch immer noch, also wenn wir Schülerinnen sich selbst überlassen und lernen lassen, was sie wollen, dann machen sie gar nichts. Also offensichtlich hast du ja ein ganz anderes Menschenbild. Wie würdest du das beschreiben?
Immer dann, wenn etwas mit Sinn verbunden ist, für mich selber mit Sinn und mit Sinnlichkeit, dann lerne ich auch gerne. Was in Schule passiert, ist eine Überforderung mit Information, Information, Information und irgendwelchem Wissen, was mich wenig berührt. Und eine Unterforderung mit diesen ganzen Potenzialen, was in einem alles steckt, kreativ und auch vom Herzen her und vom etwas Schöpfen und Erschöpfen. Das kommt alles zu kurz. Ich liebe vor allen Dingen Kinder. Ich bin immer wieder erstaunt und sehr angerührt und berührt von der Weisheit und dem inneren Wissen dieser Kinder. Und mein Menschenbild ist, dass wir eben Räume eröffnen und viele, viele Möglichkeiten, dass diese Kinder sich erfahren und ausprobieren können, nicht nur in so ein paar Fächern und schon gar nicht nur durch Schreiben, Die Natur ist ja auch ein unglaublich wichtiges und wunderbares Erfahrungsfeld. Die wird ja in der Regel abgeschnitten in der Schule, stecken wir sie da in so Kammern und in ein Haus und machen die Tür zu.
Von dir, Gerald, habe ich mal den Satz gelesen, man kann Menschen nicht motivieren und man muss auch Menschen gar nicht motivieren. Es reicht, wenn man sie nicht demotiviert. Was ist deine Beobachtung? Wie wirkt denn die übliche Form von Bildung demotivierend? Was sind da die Elemente, die es eigentlich verhindern, dass da etwas erblüht von dem, was Margret gerade als unglaubliches Potenzial beschrieben hat?
Ja, es kommen ja alle Kinder mit einer unglaublichen Entdeckerfreude und Gestaltungslust schon auf die Welt. Was die Kinder machen, ist, dass sie Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen werden im Hirn in Form von Netzwerkstrukturen verankert. Die ersten Erfahrungen, die Kinder machen, machen sie eben nicht mit Mama und Papa, sondern erstmal mit dem eigenen Körper. Wie kann man den Körper so bewegen, dass man dann mal ins Stehen kommt? Und die zweite große Lernerfahrung erschließt sich dann, wenn die Kinder mit uns Erwachsenen oder mit anderen Menschen in Beziehung treten und dann werden diese Beziehungserfahrungen im Hirn verankert. Und deshalb ist der Mensch im Grunde genommen ein soziales Wesen, weil alles das, was wir heute können und gelernt haben, haben wir von anderen übernommen. Aber es ist eben leider so, dass dieses spielerische Ausprobieren dessen, was alles geht, vor allen Dingen von Erwachsenen nicht mehr so gern gesehen wird, wenn diese Erwachsenen eine Vorstellung davon im Kopf haben, was das Kind alles lernen soll. Jetzt kommt es plötzlich in eine Situation, wo es von anderen gesagt kriegt, was es zu machen hat und was es zu lernen hat und wie es das zu machen hat. Und damit wird das Kind zum Objekt von Erziehung und Bildungsversuchen Erwachsener. Wird zum Objekt konkret der Erwartungen, der Belehrungen, der Bewertungen und der Maßnahmen von erwachsenen Personen. Das verletzt die beiden Grundbedürfnisse des Kindes. Das eine ist das nach Verbundenheit und das andere ist das nach autonomen Gestaltungsmöglichkeiten. Später sagen wir Freiheit. Was Kinder dann machen müssen, sie müssen das, was ihre Gestaltungsfähigkeit treibt, nämlich die Lernlust, unterdrücken. Und jetzt kommt die bittere Wahrheit. Es ist nicht so, dass wir den Kindern das Lernen versauen, sondern wir bringen sie in Situationen, wo für sie die einzige Lösung für das von uns für sie erzeugte Problem darin besteht, dass sie ihre eigene Freude am Lernen unterdrücken. Das heißt, das Hirn lernt nicht die Probleme, es lernt die Lösungen. Und wenn ich als Kind von Erwachsenen zum Objekt gemacht werde und ich nur die Zuneigung und die Verbundenheit mit diesen Erwachsenen herstellen kann, indem ich alles tue, was die wollen, muss ich meine eigene Freude am Entdecken und Gestalten im Hirn hemmen. Das ist ein hochkomplizierter Prozess, der erfordert irrsinnig viel Energie, aber die Kinder schaffen das. Beziehungsweise man muss schon sagen, das Hirn macht das selbst, um Energie zu sparen, werden dann hemmende Verschaltungen über die Bereiche im Hirn gelegt, die diese Lernlust hervorbringen. Und dann ist sie weg. Und dann kann ich gut funktionieren als Schüler. Dann kann ich alles machen, was mir Erwachsene sagen. Dann kann ich lernen, was die mir aufgeben zu lernen. Aber dann bin ich auch nicht mehr richtig lebendig.
Da ist ja das Element von Angst auch dabei. Angst, abgewertet zu werden, benotet zu werden. Einer kriegt eine Eins, alle anderen sind schlecht und schlechter. Also was braucht es, wie kreiert man angstfreie Räume beim Lernen? Also die dem Lernen zuträglich sind.
Also ich würde erstmal noch ergänzen zu Gerald sagen, dass ich nicht glaube, dass es die Kinder so gut bewältigen, weil wir ja sehr viele Kinder haben, die krank werden durch Schule.
Ja, die habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich meinte jetzt die, über die wir auch noch stolz sind, weil die Abitur 1,0 machen.
Die einigermaßen durchkommen, ja.
Viele nehmen Medikamente, haben Bauchschmerzen, unterdrücken das. Ich würde sagen, Angst ist da. Es ist aber auch Scham da. Ich glaube, Scham wird sehr stark unterdrückt. Dann nimmt man das gar nicht als Scham wahr. Und was ich auch zunehmend gemerkt habe in den letzten Jahren, dass dieser Vergleich mit anderen Jugendlichen auch, dass der immer mehr zunimmt. Sie wollen die Erwartungen erfüllen, natürlich auch die Erwartungen ihrer Eltern. Gerald hat da ja schon das sehr gut dargestellt. Und dann merken sie, dass sie das vielleicht nicht können, Dann schicken die Eltern sie noch mit einer 3 zur Nachhilfe oder mit einer 2, damit es eine 1 wird. Was man dadurch erreicht, ist eben, dass man den Kindern ihr gesundes Selbstbewusstsein nimmt, ihre Freude und sie stattdessen komplett zum Objekt macht. Deshalb ist die erste Forderung, weg mit den Noten. Weg mit den Noten, mit den Ziffern von 1 bis 6, die sind sowas von schädlich, denn sie führen zu Vergleich und Konkurrenz. Was Kinder brauchen, wie jeder andere auch, ist eine wertschätzende Beziehung, ein Feedback, keine Beliebigkeit, auch untereinander Feedback und dass Fehler sowas Wertvolles sind und dann daraus lernt. Wir erzählen ja immer, wie schön man aus Fehlern lernen kann, aber in der Schule führt es leider immer zu schlechten Noten.
Das, was du beschreibst, das schafft Vertrauen und dieses Vertrauen lässt Selbstbewusstsein wachsen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, Vertrauen ist ja ein sehr starkes Gefühl, was dich bestärkt. Also Vertrauen in dich selber zu haben. Und auch ein Vertrauen zu haben, dass eben, wenn ich selber nicht alleine klarkomme, kann ich andere fragen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich da andere Menschen um mich habe, die mich auch unterstützen. Naja, und so ein Grundvertrauen in die Welt, das denke ich, also und in das Gute auch. Und dass wir es doch noch schaffen können. Aber solange Eltern meinen, eine 1,0 ist das Wichtigste und dann stehen meinem Kind alle Welten offen und gar nicht merken, wie sie dieses Kind entmündigt haben und nicht als Mensch gesehen haben, solange ist es eben schwierig.
Jetzt haben wir viel über Kinder gesprochen. Ich würde gerne mal über die Erwachsenen sprechen, die jetzt leider meistens nicht durch die evangelische Schule Berlin-Mitte gegangen sind, sondern durch die herkömmlichen Schulen. Gerald, du sprichst ja viel von Potenzialentfaltung, hast sogar eine Akademie dafür gegründet. Ist diese Potenzialentfaltung trotz allem auch bei Erwachsenen noch möglich? Und um welches Potenzial geht es da genau?
Das größte Potenzial, was ich mal hatte, das war angelegt in dem Augenblick, als ich noch eine befruchtete Eizelle war. Da war noch alles möglich. Das muss ich nur mal vorneweg sagen, damit wir ahnen, was Potenzial heißt. Das ist das Spektrum der Möglichkeiten. Als sich dann herausgestellt hat, dass ich männlichen Geschlechts bin, war schon nicht mehr das Ganze. Und dann bin ich auf die Welt gekommen, in diese eine Familie hinein. Und dann bin ich in Europa zur Welt gekommen. Das heißt, wir wachsen in einem bestimmten Teilbereich dieser Welt hinein und bilden all das an Fähigkeiten und Fertigkeiten heraus oder finden die dafür erforderlichen Lösungen und die werden im Hirn verankert. Und da haben wir einen bestimmten Teilbereich unseres Potenzials in Fähigkeiten und Fertigkeiten, in Wissen und Können umgewandelt. Und das Großartige ist, dass das uns zwar hilft, uns in dieser besonderen Welt, in die wir da hineingekommen sind, mehr oder weniger zurechtzufinden. Und jetzt kommt aber die frohe Botschaft, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens könntest du auch nochmal Zugang zu diesem Potenzial bekommen. Du wirst keine befruchtete Eizelle wieder werden, aber du kannst deine engstirnige Vorstellung von dem, worauf es in der Schule ankommt, die kannst du öffnen. Du könntest anstatt, dass du nun auch weiter immer das verfolgst, was du bisher schon mal gemacht hast und worin du schon gut geworden bist, das kannst du auch einfach mal sein lassen und du öffnest den Blick für was anderes. Probierst was anderes aus. So einfach ist das. Und jetzt ist nur noch das Einzige, was man noch wissen muss, das ist eine Illusion, wenn man glaubt, man könne allein sein Potenzial entfalten. Wir haben schon gesagt, Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, für diese Potenzialentfaltung brauche ich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens immer andere, weil das nur in einem Austausch und im Dialog mit den anderen geht. Und jetzt kommen wir zum kritischen Punkt. Das heißt, Potenzialentfaltung geht nur in Gemeinschaften. Aber die meisten Gemeinschaften, die wir heute kennen und die wir so um uns herum beobachten können, sind ungünstige Gemeinschaften, in denen die Entfaltung des Menschen, die Entfaltung seiner Talente und Begabungen eher verhindert als gefördert wird.
Durch Konkurrenzdruck zum Beispiel?
Wir bräuchten Schulen, in denen Kinder ermutigt werden, anstatt aufeinander gehetzt werden mit Leistungsdruck und Konkurrenz. Wir bräuchten Schulen, in denen sie Gelegenheit haben, zu zeigen, was sie drauf haben. Wir bräuchten Schulen, in denen sie Gelegenheit finden, sich mit dem zu beschäftigen, was sie wirklich interessiert. Und wir bräuchten vor allen Dingen ganz dringend Schulen, wo Kinder endlich die Gelegenheit bekommen, sich mal um etwas zu kümmern, was ihnen am Herzen liegt. die werden die ganze Zeit beschult. Die werden zu Hause schon beschäftigt und gefördert. Aber dass man mal fragt, wofür willst du denn da sein? Und in dem Augenblick, wo ich für etwas da sein möchte in dieser Welt, wo ich mich um etwas kümmern möchte, bin ich Subjekt. Dann bin ich wieder Gestalter. Und dann lerne ich alles, was ich dazu brauche, weil ich das ja möglichst gut machen will. Druck brauchen nur Kinder oder Erwachsene, denen vorher die Freude am Lernen verloren gegangen ist, weil sie unterdrücken mussten, weil sie keine Gelegenheit bekommen haben, sich um das zu kümmern, was ihnen wirklich wichtig war.
Du hast so einen Satz gesagt, so einfach ist das. Kurzes Ausholen, die Erkenntnis, dass das Gehirn plastisch, also formbar bis zum Schluss ist, ist ja relativ neu aus der Hirnforschung. Das heißt, theoretisch können wir ja wirklich lernen und uns verändern bis zum Schluss. Aber meine Beobachtung ist, dass es eben nicht so einfach ist, sondern dass viele Menschen lieber in der Routine, in der Komfortzone ihres Denkens verharren. Also man könnte sagen, in Umkehrung eines biblischen Wortes, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Also das Fleisch, die Neuronen wären bereit, sich neu zu vernetzen. Aber der Geist tendiert dazu, seine Sicherheiten im Alten zu suchen. Vielleicht Frage an Margret, worin siehst du bei Erwachsenen diese Lernhemmung, dieses in den alten Denkmustern verharren wollen?
Also ich nehme jetzt als erwachsene LehrerInnen, aber die unterscheiden sich ja auch nicht von anderen. Die kennen nichts anderes. Also die sind in diese Schule gegangen, irgendwie sind sie da auch durchgekommen. Sie gehen aus der Schule in die Uni ist auch nach diesem Muster. Dann gehen sie ins Referendariat, machen da oft auch schlechte Erfahrungen. Sie müssen Unterricht planen und der muss genau nach Minute ablaufen, sodass also alles, was so kreativ ist und was sich da gerade entfalten will oder eine Frage, die aufkommt und die uns ganz woanders hinführen könnte, müssen sie unterdrücken, sonst kriegen sie eine schlechte Note. Also sie werden in diese alten Muster reingezwängt und glauben dann, und das ist dann ihre Identität, dass es sie braucht, damit sie jungen Menschen etwas beibringen können. Dazu kommen dann die Schulbücher und die Standards und die Angst vor Eltern manchmal auch, wenn wir nicht alles durchnehmen. Das Problem in der Schule sind tatsächlich die Erwachsenen, die es sehr schwer haben, loszulassen und einfach mal dem Neuen zu vertrauen und vielleicht ein kleines Risiko mal einzugehen. Und die Welt ist ja Wandel und die Kinder lernen sehr, sehr viel über die Erwachsenen, also nicht wissensmäßig, sondern über deren Charakterverhalten, wie sie sind, als Vorbild. Und von jemandem, der Angst vor Veränderung hat, da kriegen wir ja nicht eine veränderungsbereite neue Generation.
Ich kann da mühelos einen Übergang schaffen, auch zu dem Thema Veranstaltungen, lebendige Veranstaltungen oder nicht so lebendige Veranstaltungen, weil dieses Planen wollen, eine Agenda zu machen. Also ich denke jetzt so an mehrtägige Veranstaltungen, wo Menschen, viele Menschen zusammenkommen, um sich zu begegnen, um zu lernen, um vielleicht gemeinsam etwas verändern zu wollen. Dass da viel Kontrolle, viel planen wollen, viel Angst vor dem Neuen im Spiel ist und dann teilweise solche Konferenzen aussehen wie die alte Paukschule, also dass da jemand vorne steht, erzählt was und die Menschen sitzen in Reihen stumm hintereinander und werden zugetextet. Ich fand es interessant, dass der Gerald mir schrieb bei der Anfrage jetzt für diesen Podcast, ich zitiere das mal wörtlich, möglicherweise kommen wir in diesem Gespräch auf die Idee, dass das Zeitalter der üblichen Veranstaltungen ohnehin zu Ende geht. Meine Frage wäre jetzt auch an dich, Gerald, warum haben denn nach deiner Beobachtung die konventionellen Veranstaltungsformate so wenig Wirkung, so wenig Lernwirkung?
Wir haben ja diese Formate übernommen aus dem vorigen Jahrhundert und wir haben bisher noch nie so richtig gefragt, ob die überhaupt was bringen. Und wenn ich sage, Menschen lernen nur aus Erfahrung, dann muss ich sagen, was machen denn Menschen in so einer Veranstaltung für eine Erfahrung? Die heißt, da steht da oben einer, der weiß es besser und die sitzen da unten und hören sich das an und fühlen sich entweder in ihren Vorstellungen bestätigt, dann wird applaudiert oder sie finden das fragwürdig, was der da erzählt, weil das nicht zu ihren Vorstellungen passt und dann findet man die Veranstaltung schlecht. Und am Ende gehen sie raus, es hat sich überhaupt nichts getan. Dann gibt es noch viele Veranstaltungen, die werden nur für Gleichgesinnte gemacht. Also da melden sich ja ohnehin nur die an, die sowieso sich dafür interessieren, also für vegane Ernährung. oder für freie Schulen. Und dann hat man lauter Gleichgesinnte vor sich. Da kann überhaupt keiner von dem anderen irgendwas lernen, weil die sowieso alle einer Meinung sind. Und Lernprozesse sind dann am interessantesten, wenn Menschen in einen Austausch gehen, die sehr verschieden sind. Und das kann man aber nicht von der Bühne her machen.
Der erste Punkt wäre mal, dass man für mehr Verschiedenartigkeit in der Teilnehmerschaft sucht, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, aber die nützt dir nichts, diese Verschiedenartigkeit, wenn du sie alle in gleicher Weise unten aufreißt und ihnen keine Möglichkeit gibst, ihre Verschiedenartigkeit zum Ausdruck zu bringen und so einen ko-kreativen Raum zu bilden, in dem jeder mit seinen Erfahrungen und seinen Können zum Gelingen des Ganzen beitragen kann.
Was braucht es da für Formate?
Kleine. Also als Lieblingsthema nenne ich immer Wanderungen. Ein Dutzend Leute haben ein bestimmtes Thema, haben das aus verschiedenen Bereichen und aus verschiedenen Herkunften gefunden und gehen jetzt gemeinsam einen Tag wandern oder vielleicht eine ganze Woche und tauschen sich dann aus. Da kommt was raus. Aber das ist natürlich nicht zu vermarkten, das kann man auch nicht skalieren. Und damit fällt all das weg, was die heutigen Veranstaltungen ja auch treibt. Das ist ja kein Geheimnis, dass damit natürlich viele Leute Geld verdienen, indem sie solche Kongresse oder so etwas organisieren.
Du betonst genauso wie Margret auch die inspirative Wirkung von Natur, deswegen Wanderung und eben den Austausch untereinander, die echte Begegnung, also in kleinen Gruppen auch. Margret, was würdest du sagen, was sind noch Zutaten, damit auch in diesen Lernräumen für Erwachsene wirklich Begegnung, Lernen, Wandel, Transformation gelingen kann?
Also meine Erfahrung ist eben gerade auch die Erfahrung mit Veranstaltungen, die anders gestaltet sind, dass seit einigen Jahren eine große Sehnsucht in den Menschen ist nach menschlicher Begegnung und sich öffnen und sich auf einer eher Herzensebene, sage ich mal, auszutauschen. Viele fangen da auch an zu weinen, weil so eine verdrängte Sehnsucht plötzlich so zum Fließen kommt und ich spüre etwas. Und bei solchen Veranstaltungen, in so einer Abschlussrunde, gehen die Menschen raus und sagen, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. So ein Mut auch, sich zu öffnen, anderen anders zu begegnen und daraus auch zu lernen.
Wofür braucht man den Mut? Hat das was mit der Verletzlichkeit zu tun?
Ja, also wer so rein kognitiv sich bewegt und über etwas redet und so weiter, der schützt sich natürlich damit. Und wenn du plötzlich etwas von dir selber preisgibst, dann ist das schon mutig.
Aber was sind das für Formate, Margret, die das auffangen können, die einen Raum schaffen, wo diese Verletzlichkeit eingeladen ist und wo die Menschen sich dann plötzlich da reinfallen lassen können?
Das sind einmal im Rahmen von Veranstaltungen moderierte kleine Dialoge oder Trialoge, die eben auch die richtigen Fragen dann stellen. Oder auch in einer großen Runde geführte, da musst du jemanden haben, der den Raum hält und dann bestimmte Rituale. Und dann kannst du auch in einer großen Runde einen Raum schaffen, wo die Menschen sich öffnen.
Rituale sind ja auch häufig Möglichkeiten, auch die Herzensebene anzusprechen.
Richtig. Und wenn eine Person anfängt, geht oft so eine Kraft davon aus. Dann ist dir etwas total unter die Haut gegangen. Und dann bleibt da auch was. Und dann gehst du mit etwas anderem nach Hause und du hast eine Erfahrung von Menschlichkeit und mitmenschlicher Begegnung gemacht, die, wenn sowas öfter ist, dich vielleicht auch trägt. Wenn du mal einmal sowas hast und dann gehst du wieder in den Alltag und wirst davon wieder überrollt mit der Hektik, dann kann es auch weg sein. Also so eine Gefahr ist auch da, dass du da dann solche Inseln der Glückseligkeit hast und das nicht in tätiges Handeln mitnimmst, sondern dann wartest, bis du wieder so eine schöne Gruppe findest, wo du dann wieder dich öffnen kannst und so schöne Herzerfahrungen machen kannst.
Und dann hangelt man sich so von Insel zu Insel.
Genau, aber es gibt ja auch anderes. Sagen wir mal Meditation und Achtsamkeit, da wärst du doch vor 10 Jahren in die ESO-Ecke gestellt worden. Wenn du öffentlich über solche Themen redest und die dann auch noch womöglich anwendest in Wirtschaftsunternehmen oder in der Schule. Also ich finde, da hat sich einiges getan. Man muss nur aufpassen, dass man nicht eben so Klicken schafft oder Achtsamkeit jetzt. Wir üben jetzt achtsam zu sein, denke ich, dann in der Schule, damit du noch länger den Scheiß erträgst.
Die Intention, also Meditation, um dann noch mehr ein High-Performer zu werden. Ist es auch deine Beobachtung, Gerald, dass da eine größere Offenheit entsteht, auch diese Gefühlsdimension, die du ja auch betont hast, auch beim Lernen, einzuladen, auch in diesen Bildungssettings für Erwachsene, genannt Veranstaltung?
Ja, da hat sich in den letzten 20 Jahren was geändert. Menschen haben nicht mehr so große Angst, auch mal ein Gefühl zu zeigen. Ich habe auch schon ab und zu Männer gesehen, die geweint haben. Insofern ist das so ein größerer Trend, den wir jetzt im Augenblick in der Gesellschaft sehen. Eine Veranstaltung kann erst dann wirksam werden, wenn in dieser Veranstaltung alle Voraussetzungen dafür erfüllt werden, dass das passiert, was eigentlich Menschen dazu bringt, dass die sich entfalten und auch verändern wollen, dass die sich verwandeln wollen. Und das heißt Berührung. Ohne Berührung geht überhaupt nichts. Also wenn es nicht dazu führt, dass die irgendwie, Margret würde sagen, im Herzen berührt werden, laufen die da wieder raus, genauso wie sie gekommen sind. Ja, vielleicht ein bisschen schlauer, aber das hätten sie auch im Buch lesen können. Und dann kommt aber der zweite schwierige Teil, den hat Margret auch schon angedeutet. Wenn so eine Berührung stattfindet und man anschließend nicht weiß, was man außerhalb des Veranstaltungsraumes und nach Abschluss der Veranstaltung mit dieser offenen Berührtheit anfangen soll, dann drückt man die wieder zu, weil die passt nicht in unsere Welt. Ich muss ihnen irgendwie einen Weg weisen, wie sie dieses Berührtsein dann aufrechterhalten können in ihrem Alltag, der dann anschließend nach der Veranstaltung losgeht. Das können kleine Gruppen sein, die ich dort bilde, die miteinander im Austausch bleiben. Wenn man auf so einer Veranstaltung ist und hat dort tief im Innersten, in tiefer Berührung gespürt, dass das so nicht weitergehen kann, dass so viele Kinder ihre Freude am Lernen verlieren, dann nützt das nichts, wenn ich anschließend nach Hause gehe und hilflos dastehe und nicht weiß, was ich machen soll. Dann muss ich auf der Veranstaltung Gelegenheit bekommen, mich mit anderen zusammenzuschließen und ein Aktionsbündnis aufzubauen und wir gemeinsam überlegen, was wir in dem Ort, wo ich da zu Hause bin, an der konkreten Schule, wo ich mich kümmern möchte, was wir da gemeinsam tun können. Und wenn das nicht funktioniert, kommt dann am Ende etwas raus, das nennt man in der Psychotherapie Therapieresistenz. Dann hat man Leute, die lassen sich einfach von nichts mehr berühren.
Teflon. Heißt das, dass wir, wenn wir über Veranstaltungen nachdenken, weggehen müssten von einem Event-Denken mehr hin, Margret, zu einem Prozess-Denken? Also dass die Zusammenkünfte eingebunden sind in soziale Prozesse?
Ja, finde ich, ist sehr gut von dir beschrieben. Und Prozessdenken beinhaltet ja auch, dass derjenige, der das Ganze moderiert, eine Offenheit hat für nicht Planbares, sich einlassen auf Ungewissheit. So ein Vertrauen darin zu haben, dass das sich schon finden wird. Aber da musst du schon auch gute Leute haben. Also da kannst du nicht irgendeinen hinstellen, der so ein Eventmanager ist und der soll jetzt so einen Prozess machen. Und ich war neulich auf einer Unternehmenstagung und dann habe ich plötzlich einen Workshop übernommen, weil jemand ausfiel. Und dann habe ich angefangen mit einer Mutübung. Also ich mache manchmal so eine Mutübung, das ist so ein Resonanztrialog. Erzählt einer 3 Minuten, als ich einmal mutig war. Die anderen gehen in so eine offene Resonanzhaltung und geben je 1 Minute Feedback. Und da erzählen sich die Menschen auch wirklich sehr, sehr persönliche Dinge. Da passiert wahnsinnig viel in so einer Viertelstunde. Und ich hatte mit dem Leiter dieses Kongresses morgens gefrühstückt und wir hatten uns so ein bisschen darüber ausgetauscht, wie wir arbeiten. Dann hat er gesagt, sowas wäre hier überhaupt nicht möglich. Das sind alles Führungskräfte. Und dann habe ich so eine kleine Auswertungsrunde gemacht und dann haben die gesagt, endlich was Vernünftiges. Wir haben so viel erfahren voneinander jetzt. Und gestern haben wir so eine doofe Vorstellungsrunde gemacht. Was mache ich beruflich und wo bin ich? Die haben sich da echt drauf eingelassen. Ich könnte jetzt ganz viele solcher Beispiele sagen. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, und das würde ich auch anregen für Konferenzen oder wie immer wir dieses neu nennen, dass da eben auch Kinder und Jugendliche bei sind. Die verändern alles. Der Gerald weiß das auch. Wir haben mal eine Roadshow gemacht, quer durch Deutschland, mit 8 Kids dabei. Ja, was da passiert ist, wäre ohne diese Kinder nicht passiert. Aber in diesem Zusammenspiel dann eben auch, der Generation. Und ja, da ist eine ganz andere Energie da. Die sprechen ja auch Dinge aus, wertschätzend in der Regel, die sich Erwachsene gar nicht mehr trauen auszusprechen, weil wir viel zu vorsichtig sind und Für mich gehören die immer dazu, schon seit Jahrzehnten.
Deine Schilderung der Mutübung hat mir viel Freude gemacht, weil ich als Moderator genau mit solchen Dialogen, Trialogen sehr, sehr viel arbeite und ähnlich freudige Erfahrungen mache. Das bringt mich auf die Frage, wie wichtig eben diejenigen sind, die diesen Raum eröffnen und halten. Analogie zur Schule. Es gibt ja Studien, die zeigen, auch Metastudien, wie wichtig die Persönlichkeit der Lehrerin, des Lehrenden ist. Für den Lernerfolg, der Neuseeländer John Hattie hat das ja mal untersucht, kann man das übertragen, Gerald, diese Menschen, die dann diesen Raum öffnen und halten, was brauchen die, was müssen die können, was kann deren Rolle sein, um so einen Erfahrungs- und Lernraum, Begegnungsraum zu öffnen und zu halten?
Ich versuche es mal an einem praktischen Beispiel zu zeigen, auch das hat Margret eben schon angedeutet. In dem Augenblick, wo so ein Moderator in der Lage ist, sich selbst zu öffnen und preiszugeben, dann zeigt er sich als Subjekt, auch in seiner Verletzlichkeit, auch in seiner Fehlerhaftigkeit, auch als einer, der suchend unterwegs ist und nicht weiß, wie es geht. Und in dem Augenblick, wo sich in einer Gemeinschaft ein Mensch so zeigt, sich offenbart als Subjekt, hat das eine unglaubliche Sogwirkung auf die anderen, weil die dann auch bereit werden, sich als Subjekt zu zeigen. Und umgekehrt geht es genauso, wenn ich als Moderator meine Teilnehmer dieser Veranstaltung zu Objekten meiner Klugscheißerei mache, dann machen die mich auch zum Objekt ihrer Bewertungen. Das heißt, es gibt eigentlich nur diesen einen Weg, nämlich dass ein Moderator es nicht nötig hat, andere zum Objekt zu machen. Und sowas kann aber nur jemand, der in sich ruht und der mit sich selbst zufrieden ist und der sich selber mag. Und das ist dann kein Bedürftiger mehr. Wenn einer noch ein Bedürftiger ist, dann will der von den anderen immer was haben. Die Anerkennung, die Begeisterung, was weiß ich, Zuwendung oder auch am Ende Geld. Also ein Bedürftiger will immer von anderen was haben. Und deshalb kommen für solche Funktionen, ob das nun als Therapeut, als Lehrer oder als Moderator oder als Vortragender und Gestalter eines solchen Kongresses ist, nur Personen in Frage, die etwas zu verschenken haben. Und verschenken kann kein Bedürftiger was. Man müsste praktisch fragen, ist denn das jemand, der genügend dafür tun kann, dass es ihm selbst gut geht?
Ich würde die Latte vielleicht nicht ganz so hoch hängen, wenn ich jetzt meine Erfahrung als Moderator sehe. Es gibt auch in mir einen Bedürftigen. Es gibt auch jemand in mir, der gerne Wertschätzung hätte und der all diese Ego-Schatten hat. Ich glaube, der große Unterschied, von dem du auch sprichst, ist derjenige, ob du ein gewisses Bewusstsein dafür hast, dass es diese Muster auch in mir selber als Moderator gibt und dass ich sie auch beiseite lassen kann und dann wirklich plötzlich dienen kann der Gemeinschaft und dem subjektiven Erfahren, oder ob ich das unbewusst habe und ich agiere das dann unbewusst aus. Weil sonst muss ich erleuchtet werden, bevor ich moderieren darf. Also völlig bedürfnislos.
Nee. Ich glaube, du hast das schon richtig formuliert. In dem Augenblick, wo du dann auch sagen kannst, okay, ich erkenne das in mir selbst, aber ich muss das jetzt nicht so wichtig nehmen. Dann bist du kein Bedürftiger mehr, weil dann entscheidest du, ob du das wichtig nehmen willst. Aber einer, der gar nicht weiß, was ihn treibt, der da von deiner Bedürftigkeit wie ein Getriebener umherjagt und immer nur darauf aus ist, endlich das zu bekommen, was er so dringend haben will, der kann das ja nicht reflektieren.
Margret, letzte Frage an dich. Wir kommen langsam zum Ende. Gab es in der jüngsten Zeit eine Veranstaltung, wo du so begeistert warst, dass du traurig warst, als der Schlussgong ertönte?
Ich sag was anderes. Es gab eine Veranstaltung von Schule im Aufbruch, die sehr, sehr frei war, so Barcamp-mäßig, wo Menschen viel untereinander auch geteilt haben und kleine Sachen auch und wo jeder dann Experte war. Und erst habe ich gedacht, ob das was werden kann. So einen kleinen Input hatten wir schon, aber ich war ein kleines bisschen skeptisch. Es war auf jeden Fall neu und es ist so gut gelaufen, weil die Menschen, es waren ja alle Experten und die haben so viel voneinander gelernt und im Netzwerk gelernt und wir haben so viel positive Rückmeldung bekommen, dass ich beim nächsten Mal viel mehr Vertrauen darin habe. es sind auch Berührungen entstanden, weil da waren kleine Gruppen. Die Menschen haben sich erzählt, wie sie selber gelernt haben, auch geöffnet. Und da freue ich mich drüber, dass ich so ein tolles, junges Team habe, von dem ich noch so viel lernen kann, Sachen, die ich gar nicht kenne.
Ja, danke für das Teilen. Ein Schlusswort von Gerald, verlesen von mir, weil ich habe einen Satz von dir gefunden, den du auf Schulen bezogen hast. Und ich ersetze jetzt nur ein Wort. Ich ersetze das Wort Schule durch Zusammenkunft. Und zwar hast du mal geschrieben, es wäre also an der Zeit aufzuwachen und unsere Zusammenkünfte in das umzuwandeln, was sie sein müssten. Werkstätten des Entdeckens und Gestaltens, Erfahrungsräume zur Entfaltung der in allen, jetzt sage ich Menschen, angelegten Potenziale, Begegnungsorte für das Voneinander, Miteinander lernen, Basislager des Erlebens von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und des Gefühls, einander und miteinander über sich hinauswachsen zu können. Also das hat mich total berührt und finde ich eine gute Übertragung auf das Thema Veranstaltung.
Ich bin selbst ganz begeistert.
Ja, total.
Hast du was gelernt in unserem Trialog heute, Gerald?
Ja, ich habe gelernt, dass ich mit Margret ein ganz starkes Team bin, dass wir uns aber häufiger austauschen müssen.
Hast du was gelernt, Margret, in diesem Trialog?
Es ist viel reaktiviert worden, weil es so geballt kam, wo ich dachte, oh ja, genau so. Und Gerald, ich stimme dir zu, wir sollten uns viel öfter austauschen.
Dann freue ich mich, dass ich euch beiden hier für diesen Trialog zusammengebracht habe und wünsche euch für eure Initiativen viel, viel Erfolg für Schule im Aufbruch, für die Akademie für Potenzialentfaltung und noch weitere schöne Synergien zwischen Pädagogik und Hirnforschung. Herzlichen Dank euch beiden.
Danke, du hast uns sehr schön moderiert, finde ich. Du warst gar nicht so der Moderator, du warst einfach Gesprächspartner.
Das soll ja auch ein Trialog sein, das drei miteinander reden. Vielen Dank.
Richtig, so war's.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.